Fritz. Podcast.
Katrin Thüring. Hi.
Herzlich willkommen an diesem Mittwochmittag. Ja, für die meisten von euch ist es Freitag. Oh, der freie Donnerstag liegt vor uns. Freitag, Brückentag, herrlich. Aber auch diesen Mittwoch, der eigentlich schon Freitag ist, wollen wir natürlich nutzen, um eine Stunde miteinander zu quatschen. Wie immer könnt ihr anrufen unter der 0331 für Potsdam 70 97 110. Und heute könnt ihr nicht nur mit mir quatschen, sondern auch mit Ender Cettin. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen.
Ja.
Ender, darf ich dich mit dem Vornamen einfach ansprechen, die ganze Sendung? Ich bin Katrin, herzlich willkommen. Und Ender ist Islam-Auskenner, so nenne ich dich mal, und bist die ganze Stunde bei uns zu Gast. Und ihr könnt entweder anrufen, eben unter der besagten Nummer 0331 70 97 110 oder aber auch auf unserer Facebook-Seite. Alles fragen, was ihr über den Islam beziehungsweise vielleicht auch den Koran wissen wollt. Ne, Ender, du bist für alles offen.
Ich bin für alles.
Das freut mich. Du selbst, um mal zu deiner Person zu kommen, bist 38 Jahre alt, arbeitest im Vorstand der Schiitlik-Moschee in Neukölln, gibst selbst Islamunterricht für Muslime und Nicht-Muslime und bist dann wahrscheinlich auch selbst Muslim.
Ja, eigentlich seit der Geburt, wenn man so will, wobei Islam ja auch eine Überzeugungsreligion ist. Das heißt, man hat sich vielleicht in der Jugendzeit mit der Identität Muslim sein auseinandergesetzt, wie bei vielen Jugendlichen es der Fall ist. Ich habe mich dafür sehr interessiert, habe dann auch Theologie im Fernstudium studiert und habe für mich erkannt, dass es ein richtiger, also für mich mein richtiger Weg ist oder der beste, der schönste Weg ist. Und in der Moschee gebe ich halt, wie du auch gesagt hast, den Islamunterricht ab und zu. Manchmal wechselt das auch meine Frau auch oder andere Freunde geben auch den Islamunterricht. Und vor allem machen wir die Moscheeführung in der Schiitlik-Moschee.
Mhm. Und du sagst, du bist eigentlich von Geburt an Muslim. Bist du hier in Deutschland geboren?
Ja, ich bin ein echter Neuköllner.
Ein echter Neuköllner. Kommt es dir oft vor, dass die Leute dich fragen und sagen, wo bist denn du geboren?
Ja, ja.
Werde ich zum Beispiel nicht gefragt, ne?
Ja,
das ist
oder
irgendwie so ganz
auch
klar,
die Frage, ja. Wirst du mal irgendwann zurückkehren?
Ja, dann nach Neukölln,
ja. Nach Neukölln, genau.
Also du kannst mittlerweile drüber lachen, aber es ist auch schon bestimmt ein komisches Gefühl, oder?
In dem Moment ist es schon ein komisches Gefühl. Also ganz oft, wenn wir Seniorengruppen zum Beispiel in der Moschee haben, dann sagen die sehr oft, ach, sie sprechen aber gut Deutsch. Man weiß, dass sie das gut meinen, aber für uns ist es halt selbstverständlich. Wir sind ja hier aufgewachsen. Ich weiß, dass viele Jugendliche eine Subkultur entwickelt haben, manchmal weder kaum richtig Deutsch noch kaum richtig Türkisch sprechen. Aber ich glaube, wir haben da also in der Moschee sehr viele Leute, die talentiert sind, die Akademiker sind, die Studenten sind und das ist selbstverständlich, dass sie sich auch als Deutsche sehen.
Aber bei euch zu Hause wurde Türkisch gesprochen mit den Eltern?
Genau, meine Eltern können nicht so gut Deutsch. Da wurde immer Türkisch gesprochen und ich habe für mich das Gefühl, dass mein Türkisch auch sitzt und daher auch vielleicht die deutsche Sprache einfach besser sitzt, weil die Muttersprache gut funktioniert.
Und du hast ja gesagt, also du bist einmal natürlich durch die Geburt, deine Eltern sind Muslime, dazu gekommen, dem Islam anzugehören, auf der anderen Seite aber auch ist es ein Überzeugungsglauben. Wann kam die Überzeugung, dass es eben bei dir nicht so ist, ja, da bin ich jetzt reingeboren, sondern es ist wirklich meine Überzeugung?
Naja, es ist, das sehe ich mehr und mehr jetzt auch bei vielen jungen Leuten, weil das Thema Islam einfach brisant ist und da gibt es viele Menschen, die den Begriff Muslim als eine abgrenzende Identität wahrnehmen, also eine Protestidentität, so nennen wir das mal. Und bei mir war das eigentlich auch so ähnlich. Manchmal ist es auch eine Fremdzuschreibung von außen. Man wird als der Muslim gesehen und muss sich irgendwie auch dazu, muss zu allem Stellung nehmen, was mit dem Thema Islam auch im Entferntesten irgendwie was zu tun haben könnte.
Mhm.
Und bei vielen bleibt es auch eine Protestidentität. Das ist nicht unbedingt die Religiosität, sondern es ist ein religiöses Vokabular, wo man sich als der große Muslim nach außen sieht oder wahrnimmt, aber die Religiosität, die Spiritualität nicht so stark zunimmt. Ich denke aber auch, dass es gerade bei den Moscheengängern, bei den jungen Leuten auch zu einer Spiritualität dann entwickelt hat, nachdem es sehr oft erstmal eine abgrenzende Identität hat. Und zurzeit, also wir fühlen das so, dass viele junge Leute eben auch, wenn sie ihre Religiosität erkennen, das auch eine Brückenfunktion zu der Gesellschaft wieder erzeugt.
Kannst du das mal erklären? Was heißt Brückenfunktion?
Naja, der Islam möchte ja, dass alle Menschen auch gleich wahrgenommen werden sollen, und zwar als Geschöpf Gottes. Jeder ist ein Paradieskandidat, jeder muss respektiert werden als Kunstwerk Gottes. Aber sehr oft ist es auch gerade im politischen Sinne so, sehr oft differenziert man die islamische Welt und der Westen. Das sind ja dann künstliche Begriffe. Eigentlich gibt's das in der Form ja eigentlich nicht. Und bei Identitätsfindungen bei Jugendlichen ist das auch manchmal eine Abgrenzung. Ich bin der Muslim, der andere ist der Deutsche. Das sehen wir auch in den Medien übrigens. Die Deutschen und die Muslime wird manchmal so sozusagen zwei Identitäten erzeugt, wobei viele Jugendliche eben sich auch deutsch fühlen könnten, wenn es nicht diese Ausgrenzung gäbe. Aber die Brücke dazu würde ich aus der Religiosität wahrnehmen, dass man sagt, wir sind dennoch ein Teil der Gesellschaft und wir müssen alle Nachbarn, Mitmenschen, die Gesellschaft als unsere auch erkennen und wahrnehmen.
Wie ist es eigentlich also für die Christen? Also wir machen ja die ganze Woche, geht's bei Fritz um verschiedene Glaubensrichtungen. Heute eben den Islam, im Christentum haben wir gelernt, da gibt's halt den Gott. Und das ist ja bei euch Allah. Ne? Und wie geht's dann weiter? Wie kam es eigentlich zum Koran und Prophet Mohammed? Da muss ich auch sagen, da habe ich so gefährliches Halbwissen. Und wäre sehr froh, wenn du mich mal aufklärst.
Also viele junge Muslime haben auch gefährliches Halbwissen, kann man sagen. Da ist eine Aufklärung für uns alle, glaube ich, zusammen wichtig. Nicht nur über den Islam, sondern auch eben vielleicht hier in der Gesellschaft eher Christentum. Und damit da auch, dass da auch Muslime einfach Bescheid wissen, wie funktioniert eine Kirche oder so. Es ist ganz einfach im Islam. Also es gibt den Schöpfer, den wir Allah nennen. Den kann man mit Gott übersetzen. Übrigens sagen arabische Christen, also in Ägypten, auch Allah. Das ist einfach der arabische Begriff. Und er ist der Schöpfer, der sich durch seine 99 Namen oder Eigenschaften wie der Barmherzige, der Gerechte, der Schöne, der Allwissende, der Allweise uns offenbart. Und man kann sagen, er schafft ein Museum, was wir Schöpfung nennen. Und wir sind die bewussten Wesen, die in diesem Kunstwerk uns selbst und die Schöpfung betrachten und dadurch die Beziehung zum Künstler aufbauen sollen, nicht am Kunstwerk hängen bleiben sollen, weil das Kunstwerk ist vergänglich, aber der Künstler erschafft immer wieder was Neues und ist ewig. Und zu ihm die Verbindung zu suchen, ist, nennen wir dann Glaube, und Islam heißt ja auch eine Hingabe. Islam, da steckt auch der Begriff Salam drin, also Frieden, wie die Juden Shalom sagen, derselbe Begriff. Und Islam kann man also übersetzen mit Frieden durch Hingabe. Der Prophet Mohammed ist für uns der letzte Prophet, der auserwählt wurde, sozusagen vom Künstler als Museumsführer, aber einer von vielen. Oder wenn man sagt, er ist der Gründer dieser großen Schule des Lebens, dann sind die Propheten unsere Lehrer. Und dazu gehört nicht nur Mohammed, sondern auch Jesus und Moses und Abraham und Noah und David. Das sind 28 Namen im Koran. Wir sagen immer als Muslime, wenn wir die Namen erwähnen, Friede sei auf ihnen. Und die Propheten sind die Lehrer. Und die Schulbücher wären dann die Schriften. Bibel, okay. Koran, sie kommen alle aus derselben Quelle. Der Koran ist das Update, Windows 8 sozusagen. Das Up-to-Date von dem, was es immer schon gab. Wir sagen, es gab das schon seit Adam und Eva.
Okay.
Und es wird immer wieder sozusagen auf den Ursprung hingewiesen.
Ich habe es ja schon gesagt, gefährliches Halbwissen, ich gebe zu, und ich glaube auch, dass ganz viele von euch, die vorm Radio sitzen, da wirklich mit dem Islam, ich sag gar nicht viel anfangen können, sondern einfach nicht viel wissen, und dann liest man wieder was, dann sagt Oma und Opa irgendwie noch was dazu, dann hat man selber seine Meinung, aber so richtig, worauf die fußt, weiß man nicht. Und ich würde sagen, ihr nutzt heute mal die Chance anzurufen unter der 0331 70 97 110, denn ihr könnt wirklich alle Fragen stellen, die ihr wollt. Ne? Also wenn euch interessiert, sag mal, ich habe hier irgendwie mal gelesen, dass dass Männer und Frauen, dass die Frauen sich nicht selber aussuchen dürfen, wen sie heiraten. Ne? So ein Quatsch gibt's ja überall. Diese ganzen Mythen, mit denen können wir heute mal aufklären. Aber auch, wenn euch interessiert, wie kann man eigentlich konvertieren? Also wie kommt man eigentlich in den Glauben irgendwie rein? Oder was hat's eigentlich mit diesen 72 Jungfrauen auf sich, von denen ich hier Bildzeitung ständig lese? Also das alles 0331 70 97 110. Auch wenn ihr was über den Koran wissen wollt, wenn ihr kritische Fragen stellen wollt. Ja, ich kenne euch doch, liebe Fritzhörer. Das ist heute genau diese Stunde, in der ihr das machen könnt. Ja? Also nicht immer nur hinterm Rücken meckern und sich da irgendwie was in sein Süppchen gern, sondern heute mal wirklich die Chance nutzen und mit unserem Islamauskenner Ender sprechen. Sag mal, wie kann ich mir denn so einen Tag in der Moschee vorstellen? Du arbeitest ja da.
Ja, ein Tag in der Moschee ist eigentlich ziemlich aktiv. Gerade unsere Moschee ist die Moschee für Berlin, kann man sagen, sogar für Deutschland. Eines der von der Architektur her besondersten Moscheen in Westeuropa. auch wenn es sehr neu ist, der Friedhof ist ziemlich alt, der geht bis 1866 zurück. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall auch ein Besuch wegen der Architektur und wegen der Geschichte.
Darf ich da reingehen?
Jederzeit. Also jeder kann, sagen wir mal so, ab 8 Uhr, 9 Uhr ist es offen und man kann sogar zu Gebetszeiten reingehen und sogar mitmachen, zugucken, alles möglich.
Siehst du, also ich war in Istanbul, da war mir irgendwie klar, weil ich bin Touri, natürlich latsche ich überall rein, aber in Berlin wäre mir nicht so klar gewesen, ob ich erwünscht bin.
In der Regel kann man in jede Moschee jederzeit rein. Das heißt, man achtet nur darauf, dass die Schuhe ausgezogen werden. Es gibt einen sauberen Teppich in der Moschee. Es ist deshalb so, dass, weil wir mit der Niederwerfung im Gebet mit der Stirn den Boden berühren, als Zeichen der Demut und Hingabe. Ansonsten gibt es in manchen Moscheen die Regelung, zum Beispiel bei, auch wenn Männer mit Shorts kommen, dass sie eben was Längeres anziehen oder schulterfrei oder eben manchmal Kopftuch. Bei uns ist es nicht unbedingt jetzt verpflichtend, ein Kopftuch zu tragen, wenn man jetzt als Besucherin reinkommt. Das ist kein Problem. Es ist aber respektvoll, wenn es doch so ist. Da freuen wir uns immer. Aber es ist nicht respektlos, wenn
es
nicht so ist.
Aber kann man bei euch dann auch Kopftücher und sowas ausleihen oder sich so Überhänger?
Genau, da gibt es einen Korb in der Moschee, ein Tuch. Also auch wenn man dann Schulter frei hat zum Beispiel. Das ist dann der Respekt gegenüber den Älteren. Vor allem, die kennen das nämlich nicht so. Die Moschee ist ja auch ein Ort des Gebets. Und für uns ist eigentlich die gesamte Erde eine Moschee. Also es ist überall heilig. Aber der Gebetsraum ist nochmal etwas Besonderes, weil es ein spiritueller Ort ist, wo Gebete verrichtet werden, wo Koran gelesen wird, wo die positive Energie, wir sagen dann immer Engelwesen, sind dort vor Ort sehr stark.
Warum, also ich habe noch zwei Fragen, aber einfach aus, weil ich war eben in Istanbul und da auch in den Moscheen drin. Da hat so megamäßig nach Käsemauken gestunken und ich dachte, das können nur die Christen sein, die sich das hier angucken. Ihr wascht euch doch vorher die Füße, ne?
Ja, das ist so, aber das kann bei jedem unterschiedlich sein, weil es gibt Bauarbeiter, es gibt ganz viele Taxifahrer, es gibt also jeder, je nach seinem Beruf. Aber tatsächlich ist es so, dass bei Stammkunden, sage ich mal, in der Moschee kaum da die Socken irgendwie riechen.
Ja.
Und man auch sehr oft auf Reinheit achtet, auch auf Düfte eigentlich achtet. Der Prophet Mohammed hat nämlich auch empfohlen, Rosenduft oder Moschus zum Beispiel, auch Amber, auch ein Duft, den die Muslime lieben, zu benutzen, damit auch wieder Engel angezogen werden, wie so ein Magnet. Mhm. Also Reinheit und auch der Geruch spielt schon eine große Rolle.
Warum müssen Frauen und Männer getrennt beten?
Die Trennung in der Moschee hat damit zu tun, weil man in diesem fünfmaligen Gebet, das nennen wir mal jetzt meditative Ritualgebete, es gibt auch Bittgebete, da kann es auch gemischt sein, aber bei diesen fünfmaligen Gebeten steht man Schulter an Schulter, Po an Po. Und man beugt sich und bückt sich dabei. Das heißt, die körperliche Nähe ist sehr eng. Und das ist eine Meditation. Jetzt sagen wir, Geschlechter ziehen sich ja bekanntlich an. Und nicht jede Frau möchte Po an Po 10 Minuten lang an zwei Männern kleben. Und vor ihr und hinter ihr sind ja auch noch welche. Und der Mann ist eh schwach. Deswegen gibt es die Trennung, weil es eben körperlich doch sehr eng ist und vom Schamgefühl einfach für Frauen angenehmer ist, dass sie getrennt beten. Aber wie die Moschee das organisiert, du warst ja in Istanbul und da ist es auch vielleicht anders. Manchmal gibt es an den Rändern oder oben die Innenterrasse, die Innenterrasse sozusagen oben, aber man kann auch durch rechts und links mit ein bisschen Abstand oder vorne und hinten.
Aber mein Eindruck war so, also kannst du ja mal sagen, wie es bei euch in der Moschee ist, dass die Männer hatten so den großen Raum vorne und die Frauen hatten hinten, das war sogar mit Holztüren abgesperrt, da saßen dann die Frauen. Oder in einer links und rechts, wie du gesagt hast. Und das kam mir komisch vor. Da hab ich mir komisch
gefühlt. Das stimmt, das kommt übrigens sehr vielen jungen Musliminnen auch komisch vor. Sie wollen auch in dem Hauptraum beten. Und es gibt da eine Bewegung in der Türkei oder auch in anderen islamischen Ländern, wo die sagen, wir erobern mal sozusagen den Hauptraum, weil es spricht nichts dagegen. Im Gegenteil, der Prophet hat zum Beispiel für alle Männer und Frauen den Hauptraum, es gab ja nur einen Raum, zur Verfügung gestellt. Das heißt, es war im Verlaufe der Geschichte so, dass sich das in verschiedenen Kulturen so entwickelt hat. Das muss aber nicht so sein. Aber wenn unsere älteren Frauen sagen, wir sind damit zufrieden, dann ändert sich da auch nichts. Bei jüngeren Frauen sehen wir, es muss ja theologisch gar nicht so sein. Das heißt, man muss unterscheiden zwischen Tradition und Religion. Und ich könnte ja auch im Hauptraum beten. Klar, körperlich vielleicht woanders, aber trotzdem in demselben Raum. Das muss vielleicht noch energischer erobert werden.
Aber es ist ja auf alle Fälle interessant, dass es da auch Bewegungen gibt, immer wieder, ne? Also, dass so junge Frauen sich da irgendwie ein bisschen stark machen. Hagen, herzlich willkommen.
Ja, hallo, schönen guten Tag und guten Mittag.
Guten Mittag, mein Lieber. Du rufst an aus Spandau und hast eine Frage an Ender. Schön, dass du anrufst. Ja. Viele trauen sich nämlich heute nicht. Aber
auch so eine Geschichte, also ich muss sagen, ich fand das gut, dass du auch gesagt hast, gefährliches Halbwissen. So ähnlich geht es mir mit Sicherheit auch.
Ja.
Eine der wichtigsten Fragen, die mich eigentlich schon, glaube ich, jahrelang bewegt und wo ja viel in Deutschland leider auch drüber diskutiert wird, ist die Frage mit dem Kopftuch. Ist es nun tatsächlich so, dass der Koran ein Kopftuch vorschreibt oder ist das eine Ideologie, die sich im Laufe von Jahrzehnten, Jahrhunderten so ergeben hat?
Weil hat es irgendwann der Mann einfach befohlen?
Und das ist die Frage, ob es eben einfach aus dem Befehl heraus oder einfach aus der Situation heraus oder es einfach gewachsen ist oder ob es wirklich entsprechend so vorgeschrieben ist, denn es gibt ja genug Diskussionen auch zwecks Kopftuch in der Schule für die Lehrer und so, da gab es ja reichlich Diskussionen und Gerichtsverfahren und alles Mögliche. Mhm. Deswegen wäre jetzt wirklich mal für mich mal grundlegend wichtig, einfach mal zu wissen, ist ein Kopftuch eine Pflicht, die ein Moslem tragen soll, also eine Frau in dem Falle. Ist es auch bei Kindern eine Pflicht oder ist das einfach nur, wie es hieß, eine Form von Respekt, die man einfach als solches durchführt und gar nicht eine Notwendigkeit in dem Sinne.
Ender.
Also es wird im Koran schon an zwei Stellen angesprochen, aber da steht nicht direkt Kopftuch, das muss man auch sagen, sondern da steht ein Überwurf über die Schultern. Jetzt kann man das interpretieren, aber die meisten Gelehrten und vor allem auch ganz wichtig die Gelehrtinnen sind sich schon irgendwie im Konsens einig, dass es ein Kopftuch sein muss, weil, und das ist das Interessante, in der Bibel auch vor allem das Wort Kopftuch direkt steht. Das heißt, das Kopftuch war schon im Judentum und im Christentum zu der damaligen Zeit vielleicht üblich. Aus der Quelle auch da und deswegen im Koran zwar nicht so eindeutig, aber schon irgendwie angeschnitten. Es ist kein großes Thema im Koran, wie wir das manchmal heute thematisieren. Es wird mal so nebenbei angesprochen, aber es kommt schon irgendwie vor. Auch wir übertreiben das manchmal thematisch, das mit dem Kopftuch ist manchmal auch in der Diskussion zugespitzt. Manchmal, wir erwarten, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, das Kopftuch. Weil es aber das nicht ist, tragen viele Musliminnen gerade auch aus Protest sozusagen ein Kopftuch wieder. Und dann sieht manchmal das Kopftuch auch eben ganz unterschiedlich aus. Wenn es ein Protest ist, ist es manchmal eben doch mit Make-up und Hochhackingschuhen. Darum geht's ja nicht, sondern Gott erwartet vom Mann und von der Frau eine bescheidene Kleidung. Also sozusagen nicht ganz erotisch, exotisch irgendwie nach außen auszustrahlen. Und die Haare gehören irgendwie schon dazu. Das heißt, die Kopfbedeckung soll eigentlich ein Schutz sein, damit die Frau nicht erst in erster Linie mit der Schönheit wahrgenommen wird, sie ist ja schön, sondern mit dem Charakter wahrgenommen wird. Das würde sozusagen viele beschützen. Was ist mit der dicken Frau oder mit der nicht so attraktiven Frau sozusagen? Und da geht es in erster Linie um den Menschen. Aber ganz wichtig ist, dass das Kopftuch nicht aufgezwungen werden darf, dass es eine Gewissenssache ist. Es gibt viele Musliminnen, auch bei uns in der Moschee, die Moscheeführungen anbieten und kein Kopftuch tragen zum Beispiel. Und es gibt viele Musliminnen, die sich sagen, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Es gibt auch Musliminnen, die sagen, ich verstehe das nicht als Kopftuch und das ist alles okay. Letztendlich gibt es keine Instanz, die das kontrollieren darf. Manchmal gibt es den traditionellen gesellschaftlichen Druck vielleicht. Manchmal ist es, wie gesagt, auch nur eine Modeerscheinung. Aber wichtig ist, dass es eben kein auch Maßstab ist für Religiosität. Also eine Muslimin ohne Kopftuch kann auch viel religiöser sein als eine Muslimin mit Kopftuch. Das ist für uns kein Maßstab. Aber wir wünschen uns schon, dass die Frau sich selber entscheiden muss. Mhm. Und bei den Kindern übrigens ist es nicht verpflichtend, denn Kinder sind sowieso, sagt man, die reinsten Muslime. Also sie haben keine Sünden. Muslim heißt ja jemand, der seinen Frieden gefunden hat und sich Gott ergibt. Und für uns sind Kinder engelsgleich. Also man sagt, es gibt zwei Engel bei den Menschen, die Sünden und die guten Taten aufzeichnen. Aber der die Sünden aufzeichnet, ist arbeitslos. Das heißt, ein Kind wird nicht zur Rechenschaft gezogen, ob es betet, fastet, Schlechtes tut. Das ist also nicht relevant bei Kindern. Die Eltern, ja, die sind verantwortlich oder die Erzieher, aber man sagt so, ab der Pubertät soll jeder Mensch selber seinen Weg finden und man schätzt so, das ist die Zeit, da gibt es im Theologischen nicht genau eine Jahreszeit, aber es könnte so mit 13, 14 beginnen. Das wird so beim Prophetenleben irgendwie erwähnt, so nach dem 2., 7. Jahr, das würde man mit 13, 14 schätzen. Soll der Mensch, der Jugendliche dann seine Religiosität für sich entdecken und da gibt's keinen mehr, der ihn dazu zwingen kann, in die Moschee mitzugehen, zu beten, Kopftuch zu tragen, sondern jeder muss das selber.
Okay, aber das ist natürlich sehr idealistisch. Jeder muss es selber bestimmen. Man kennt ja also von anderen Sachen, unabhängig vom Glauben, schon, wie viel Druck Eltern ausüben können, dass sie dann auch irgendwie traurig sind. Auch wenn du das nicht machst, Mädel, dann ist aber Papa ein bisschen böse mit dir. Und das ist ja in den Fällen dann wahrscheinlich auch oft der Fall, ne, dass die Freiwilligkeit dann vielleicht doch erst später anfängt.
Ja, man sieht ja auch, dass gerade in vielen Ländern auch die Großfamilie oder traditionelle Strukturen auch noch eine große Rolle spielen. Da sind wir in Berlin nochmal ganz anders, auch anders als Bayern vielleicht, ja. Und da sieht man also, dass es auch regionale Unterschiede geben kann. Aber auch da bedarf es einer Aufklärung unter den Eltern. Also Elternarbeit ist das A und O, finden wir manchmal auch. Die sind nicht richtig aufgeklärt, sehr oft auch bei der Kindeserziehung. Brauchen wir auch da religiöse Bildung? Was hat der Prophet gemacht? Was erlaubt der Islam sozusagen? Da bedarf es richtig viel Aufklärung.
Also verzeih mir jede Frage, die dir dumm vorkommt, aber darf ein Mann lange Haare haben?
Wie nochmal?
Darf ein Mann lange Haare haben?
Lange Haare. Na klar, der Prophet
hatte
Haare
bis zu den Schultern.
Der Prophet hatte eine Kopfbedeckung. Es ist ein sogenanntes Tuch um den Kopf sozusagen. Und eigentlich ist sehr interessant, dass wir als Männer und Frauen keine Kopfbedeckung mehr tragen. Eigentlich eine Neuerscheinung aus dem 20. Jahrhundert sogar. Nach dem Ersten Weltkrieg ging das weg irgendwie mit dem Hut und mit der Mütze. Das heißt, eigentlich müssten wir sogar darüber diskutieren, warum jahrhundertelang, jahrtausendelang Menschen Kopfbedeckungen hatten und heute eigentlich nicht. Aber das andere wird ja thematisiert. Aber interessant ist, dass die Männer auch eine Kopfbedeckung haben. Gerade im Gebet ist die Kopfbedeckung für den Mann die sogenannte Kippa bei den Juden, dasselbe ungefähr, also dasselbe bei uns auch. Es kommt ja auch aus der Urquelle des Propheten Moses, dass er sein Haupt bedeckt, damit er Bescheidenheit zeigt, weil jemand steht über ihm, das ist Gott. Mein Haupt, Symbol für Chef, bedecke ich dadurch. Und deswegen tragen Muslime ganz viele, also bei älteren Männern sieht man das, auch Kopfbedeckungen.
Okay. Hagen, hast du noch eine Frage?
Nee, das war die hauptsächlichste, die mich jetzt bewegt hat. Ich muss sagen, das interessant, das mal zu hören, vor allem für mich interessant, weil ich gar kein gläubiger Mensch bin. Also ich bin durch und durch Atheist, aber ich sag mal, gerade deshalb denke ich, ist es für die Leute, die selbst vielleicht auch gar keiner Glaubensrichtung zugesprochen sind, wichtig, dann auch das Wissen über alle Glaubensrichtungen zu haben, um entsprechend auch die Akzeptanz der jeweiligen Bevölkerung als solche zeigen zu können.
Genau.
Also damit ist auf jeden Fall meine wichtigste Frage dann schon mal beantwortet.
Hagen, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss.
Danke ebenfalls. Tschüss.
0331 70 97 110. Ihr könnt es Hagen gleich tun und heute eine Frage zu allem stellen, was euch mit dem Islam beschäftigt. Dafür nehmen wir uns die Stunde Zeit, haben Islam-Auskenner bei uns. Und Marina, 23 Jahre jung, du bist die Nächste.
Ja, hallo.
Hallo.
Ich habe eine Frage dazu, was eben gesagt wurde mit diesen engelsgleichen Kindern und dass sie sowieso nicht wirklich für was bestraft würden. Ich verstehe da irgendwo das nicht ganz, wie das funktionieren soll, weil letztendlich hat sich das für mich wirklich so angehört, als würden sie in der Kindheit nicht wirklich Regeln und Grenzen aufgesetzt bekommen und in der Pubertät müssen sie auf einmal wissen, was richtig und falsch ist und können dafür bestraft werden. Und das leuchtet mir nicht ganz so ein, weil ich wirklich gerade letzte Woche so eine Situation hatte, wo mir Nachbarskinder auch einer muslimischen Familie das Auto mit Gegenständen beschmissen hatten und bis dahin, dass ich eigentlich wirklich die Polizei leider rufen musste, weil sie mir nicht gesagt haben, wo ich ihre Eltern in welchem Stock antreffe.
Und du glaubst, das könnte dir mit anderen Kindern nicht passieren? Ich habe früher sehr gerne Eier auf Autos geworfen. Also ich habe zum Beispiel Eier auf Autos geworfen, da waren meine Eltern sehr, sehr stolz auf mich.
Na klar, das kann mit jedem Kind passieren. Kinder machen Fehler und lernen ja aber daraus, indem man ihnen doch dann eigentlich sagt, das war nicht richtig, das darfst du nicht. Und wenn ich habe das jetzt wirklich verstanden, als würden Kinder alles machen dürfen und das hätte keine Konsequenzen. Und der Vater hat sich dann für seine Kinder entschuldigt. Aber ich weiß nicht, für gewöhnlich kenne ich es dann so, dass man nach Hause geht und mit den Kindern gesprochen wird. Und also ich sage ja jetzt nicht, dass ein Kind, wer weiß, wie bestraft werden muss, aber es muss ja irgendwie deutlich gemacht werden, was richtig ist und was falsch.
Ich würde sagen, Inda, du antwortest darauf mal.
Also vielleicht muss ich das nochmal ausführlicher erzählen, weil wir sagen, die Kinder sind engelsgleich, die Eltern haben die Verantwortung oder Erzieher oder sonst, also wer in dem Umfeld da auch ist, dass das Kind gerade so in den ersten 7 Jahren ethische Werte, Normen, die es ja in den Religionen gibt, also sich zu benehmen, gute Worte zu sagen, nicht auf den Boden zu spucken, lieb zu sein, gute Taten zu machen zum Beispiel, Wenn das Kind aber dennoch schlechte Taten macht, zum Beispiel bei dem Fall jetzt mit dem Steine schmeißen, dann sind die Eltern verantwortlich vor Gott, warum sie es dem Kind nicht richtig beigebracht haben. Oder andere eben, die Gesellschaft vielleicht auch hier. Also wer, je nachdem, mit wem das Kind zu tun hat, das ist hier wichtig, dass wir auch da die Eltern natürlich auch aufklären. Sie müssen natürlich die. Es ist ja sehr oft in der Tradition genau das Gegenteil der Fall. Man geht sogar sehr hart ran, mit Strafen ran bei Kindern und droht mit der Höllenstrafe, was ja eigentlich im Islam ganz verkehrt ist, weil bei Kindern die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes im Vordergrund stehen soll und bei Jugendlichen man schon auch mal ab und zu die Peitsche rauslassen kann, also in Anführungsstrichen, dass es eine Hölle gibt. Aber bei Kindern ist es wichtig, dass sie gerade so die Mitte finden, das heißt die Liebe, die Barmherzigkeit, aber wenn sie Fehler machen, dann sagt man ihnen nicht, ach, es ist nicht so schlimm, sondern man würde schon sagen, also wo die Grenzen sind. Man würde es aber versuchen, wenn man jetzt islamisch aufgeklärt ist, es mit schönen Worten, mit aufklärenden Worten zu sagen und mit Liebe und Barmherzigkeit sozusagen. Und mit der Hoffnung, dass das Kind sich eben normal, religiös für uns eben ethisch mit Werten, mit Normen auch entwickelt. Und die Kinder, also ich meine, es ist so leider, dass bei gerade auch vielen, in vielen Bezirken in Berlin und in vielen bei Migrantenfamilien es nicht wegen der Religion oder wegen der Kultur der Fall ist, um Gottes Willen, sondern man muss da auch schauen, was, wie sich das da in den letzten Jahren oder vielleicht Jahrzehnten sogar entwickelt hat mit der Wirtschaft, mit der sozialen Lage, mit der Struktur, auch mit der Willkommenskultur in Deutschland. Sind die wirklich angenommen? Sind die wirklich akzeptiert? Werden sie wertgeschätzt? Auch in der Familie, sind da traditionelle Strukturen? Ist es eine große Wohnung? Sind da viele Kinder oder eine kleine Wohnung mit vielen Kindern? Das spielt ja alles auch eine Rolle.
Okay. Ja. Marina, ich würde gerne, also eine kurze Frage noch, ansonsten sind noch einige da, die Fragen stellen wollen.
Ja, nee, okay, gut.
Ja, dann aber toll, dass du angerufen hast.
Ja, gut, vielen Dank. Gute.
Tschüss. Tschüss.
Fritz.
Heino.
Mit mir Katrin Thüring und mir gegenüber sitzt der Islamauskenner Ender Cetin. Der ist nämlich selbst im Vorstand der Schiedlik-Moschee in Neukölln. Und ihr könnt die nächste halbe Stunde noch nutzen, ihm Fragen zu stellen. Alles, was euch auf der Seele brennt zum Islam, zum Koran, wo ihr denkt, ach irgendwie, das verstehe ich nicht. Da würde ich gerne nochmal jemanden fragen, der sich so richtig auskennt. Das könnt ihr machen unter der 0331 70 97 110 und könnt natürlich auch auf Facebook posten. Das hat auch Mario gemacht. Und der schreibt, lieber Ender, ich habe gehört, dass direkt im Koran steht, dass ein Leben eines Ungläubigen nichts wert ist. Stimmt das?
Das stimmt nicht. Erstmal der Begriff Ungläubiger, den gibt es auch nicht so, auch wenn es in vielen deutschen Übersetzungen so steht, muss man sagen, also der Begriff Kafir im Arabischen heißt etwas zu bedecken, eine Wahrheit zu bedecken, aber dass jeder Mensch schon einen Glauben hat. Was aber mit dieser Person dann passiert, na, im Jenseits. Also es ist schon so, dass im Koran die Hölle existiert und das Paradies, das wird erwähnt. Es wird auch detailliert beschrieben, wie der Mensch zur Rechenschaft gezogen wird. Die Apokalypse, der Tag des jüngsten Gerichts, der Eintritt ins Paradies oder in die Hölle. Und da ist es so, dass die Beziehung zu Gott schon eine große Rolle spielt. Das heißt, der Glaube und die Taten, die beiden spielen eine Rolle. Das heißt, wenn man sozusagen sagt, für mich, es gibt keinen Schöpfer und ich möchte die Beziehung zu diesem zur Ewigkeit nicht haben, dass man das schon irgendwie abschneidet, das stimmt. Die Antwort wäre, das hört sich jetzt hart an, aber so ist die Religion und so ticken ja viele Religionen, dass man sagt, wenn eben der Mensch von Gott nichts wissen will und keine Beziehung zu ihm aufbaut, wobei es eben die Ewigkeit ist, dann hängt er sich ja automatisch an etwas Vergänglichem. Und das Vergängliche vergeht. Und dann bleibt eben nichts mehr. Das ist sozusagen die Leere. Und diese Leere wäre eben die Hölle. Also sozusagen diese Beziehung nicht mehr zu haben. Weil man sucht ja immer nach etwas, was wir ewige Glückseligkeit nennen. Daher ist es schon so, dass der Mensch, wenn er in dieser, sagen wir mal, in dieser Situation stirbt, dass er an die Vergänglichkeit sich angeknüpft hat, an das Leben, an das Auto, an PlayStation, an das eigene Kind oder so. Aber es mit dem Tod trennt man sich ja von allem, dass dann ein Schmerz bleibt. Das stimmt. Okay.
Clara, 20 Jahre jung aus Schöneberg, herzlich willkommen bei uns.
Hallo.
Deine Frage bitte.
Ich bin evangelisch erzogen und da lernt man, dass die Bibel eher so als Metapher zu sehen ist. Und ich wollte mal fragen, ob der Koran auch so gesehen wird oder doch sehr wörtlich von den meisten Muslimen.
Man nimmt es schon ziemlich wörtlich, wobei man auch dazu sagen muss, der Koran selber spricht von allegorischen Versen, also von Metaphern, und von Versen, die als Mutter, also offensichtlich, und die Verse werden als Mutter des Korans beschrieben. Die sind eindeutig, dass es einen Schöpfer gibt, dass es das Jenseits, die Engel gibt, die Propheten etc. Aber manche allegorische Verse, die man deuten muss, sind sehr spirituell. Also es geht da nicht, dass man eben das Wort getreu nehmen kann, sondern es muss irgendwie interpretierbar sein. Und das sind schätzungsweise 80 Verse aus dem Koran, wobei es 6200 Verse gibt, also über 6200. Und bei den 80, sagen wir mal, vielleicht sind es einige mehr, muss man tatsächlich das auf die Zeit übertragen und irgendwie auch interpretieren. Das stimmt, das gibt es.
Clara, wie kamst du genau auf diese Frage?
Ich habe mich das gefragt, weil jetzt sehr viel mit dem Koran interpretiert wurde und begründet auch. Und also ich weiß nicht, wenn mich jemand nach meinem Glauben fragt, würde ich das, glaube ich, eher mit Gefühl begründen und mit, also ich würde eher sagen, dass die Bibel mir zeigt, was Gottes Liebe bedeutet und nicht, was ich im Einzelnen zu tun habe.
Mhm.
Vielleicht müssen wir wissen, dass im Islam die Stellung des Korans so ist, vergleichbar mit der Stellung von Jesus als Person oder als Sohn Gottes im Christentum.
Ah, okay.
Also das spielt schon als die zentrale, also das sozusagen die Ansprache Gottes schon als eine Hauptrolle für den Muslim. Aber natürlich kann ich nicht, wie das heutzutage die, jetzt sind wir im politischen Bereich, vielleicht die Salafisten machen, Wort für Wort, also genau literaristisch, ohne Interpretationsspielraum, so nehmen und das auf heute übertragen. Das geht nicht. Es muss schon so sein, dass viele Verse, sieht man, sie auf Zeit oder Ort auch interpretiert werden müssen.
Okay, hast du noch eine Frage, Clara?
Ja, ich habe noch eine andere Frage. Und zwar gibt es ja immer mal wieder tätliche Angriffe oder Beleidigungen gegenüber Juden, auch also von Muslimen gerade. Und ich habe mal gehört, das liegt mit dem Palästinenserkonflikt zusammen. Allerdings habe ich auch gehört, dass es irgendwie im Koran heißt, dass die Juden nur in den zweiten Himmel kommen oder in den dritten oder so. Also nicht so viel wert sind oder nicht so geschätzt sind. Und dann wollte ich fragen, ob das dieser Streit zwischen Juden und Muslimen nur an Israel liegt oder ob das auch schon älter ist oder im Koran begründet.
Es gibt im Koran tatsächlich Verse, wo die Kinder Israels kritisiert werden. Wenn Gott von Judentum spricht, lobt er es. Er sieht das Alte Testament, die Tora, als das Buch des Lichts und der Weisheit. Aber eine Kritik an die Kinder Israels gibt es. Interessant auch eine Kritik an die Christen und interessanter auch Kritik an Muslime. Das heißt, es gibt Verse, wo alle drei Religionen gelobt werden oder alle drei Anhänger dieser Religionen auch kritisiert werden. Die Religion an sich nicht, aber die Leute, was sie mit der Religion machen, die werden tatsächlich im Koran kritisiert. Und die Kinder Israels, da sieht man tatsächlich so einige Verse, werden tatsächlich auch kritisiert. Aber es heißt dann auch, man muss eben Gutes tun zu jedem Menschen. Und gerade Juden und Christen gelten ja als Gläubige der Heiligen Schriften. Das sind unsere nahesten Verwandten sozusagen religiös gesehen. Von daher ist die Beziehung zu ihnen sehr wichtig. Aber in der ganzen islamischen Geschichte muss man auch dazu sagen, dass Juden, Christen, Muslime im Großen und Ganzen, auch wenn es Konflikte mal gab, sehr friedlich gelebt haben, sodass zum Beispiel Juden aus dem christlichen Europa im Mittelalter nur zu den Muslimen konnten, weil nur bei den Muslimen sie frei ihre Religion ausleben durften. Und auch in vielen muslimischen Ländern das immer noch so ist, aber der Nahostkonflikt tatsächlich vieles zerstört hat, auf beiden Seiten vieles zerstört hat und viele Vorurteile auf beiden Seiten angeregt hat.
Clara, vielen Dank für deinen Anruf. Mach's gut.
Gerne.
Tschüss. Hallo Annika.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich möchte als erstes sagen, finde ich ganz toll, diese Aktion, dass man da anrufen kann und Fragen stellen kann, weil ich denke auch, dass da viel Unwissenheit in der Luft hängt.
Ja.
Bei mir ebenfalls und ich habe zwei Fragen.
Mhm.
Als erstes nochmal das Thema mit dem Kopftuch. Also was ich sehr oft eben beobachte, ist, dass Musliminnen ein Kopftuch tragen, aber sehr stark geschminkt sind. Und da muss ich ehrlich sagen, da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis, weil wenn das Kopftuch die Bedeutung hat, dass man eben Schlichtheit darstellen möchte, warum schminken die sich dann? Und wenn das freiwillig wäre, dann müssten sie das Kopftuch ja nicht tragen. Also das ist für mich jetzt so ein Widerspruch. Das, kann man da mir da vielleicht Ihnen, sagen, woher das kommt?
Da gebe ich Ihnen völlig recht. Das klingt für mich auch sehr widersprüchlich und wir kritisieren das. Manchmal sagen wir auch zu den Mädchen direkt, es ist besser, kein Kopftuch zu tragen, als sozusagen ganz geschminkt mit engen Jeans und Hochhacking-Schuhen und mit Kopftuch zu laufen. Man sieht aber bei vielen jungen Mädchen, dass sie sich in einer Identitätsbildung finden. Das muss gar kein Druck von der Familie sein. Ist es auch in meisten Fällen nicht, sondern es ist tatsächlich meistens in dieser Identitätsfindung diese Fremdzuschreibung von außen, dass man eben als muslimischer Jugendlicher wahrgenommen wird und so auch selber eine Wahrnehmung erlebt, auch wenn es negativ ist. Ich bin der Muslim oder die Muslima. Sozusagen nach außen das zu zeigen, weil ja der Islam heutzutage als Feindbild und diese Ausgrenzung wir und ihr gilt das hier auch Stärke zu zeigen bei vielen. Also es ist tatsächlich eine Protestentwicklung.
Das ist das, was du auch bei dir in der Moschee und im Unterricht erlebst, ja? Dass du das Gefühl so hast, die Jugendlichen...
Ja, also bei vielen Jugendlichen, die eben in dieser Identitätsfindung sind, merkt man das. Die brauchen auch eine Aufklärung. Viele trauen sich eben dann auch in der Moschee Fragen zu stellen, was wir toll finden. Aber wenn wenn das eben außerhalb der Moschee bleibt und eben nur eine Protest- oder Identitätsbildung ist, die vielleicht auch nur vorübergehend ist, dann kommen wir auch an die Jugendlichen nicht dran. Aber tatsächlich ist es für uns ein großer Widerspruch. Kopftuch und so viel Make-up ist ja nicht schlimm, aber dass es eben dann ganz, ganz stark nach außen auch zeigt, dass man sogar teilweise noch viel schöner, attraktiver aussieht als ohne Kopftuch sozusagen. Das ist nicht der Sinn der Sache.
Ja. Okay, gut, dann werde ich mal versuchen, da etwas entspannter zu reagieren. Und ich reagiere gar nicht, aber das ist so ein innerliches Gefühl, was ich dann eben nicht nachempfinden kann. Meine zweite Frage ist diese, dass ich das etwas schade finde, dass wenn eben Anschläge im Namen Mohammeds durchgeführt werden, dass Moscheen, Oberhäupter gerade beispielsweise in Deutschland oder Berlin sich nicht öffentlich dazu äußern und sich ganz klar positionieren, dass sie dagegen sind.
Da muss ich Sie leider korrigieren. Also die Moscheen machen sehr viel Arbeit, was in dieser Richtung angeht. Nur das Problem ist, dass wir das ehrenamtlich machen. Wir sind zum Beispiel in Berlin nicht als Religionsgemeinschaft anerkannt. Ja, ja, ich mache das auch ehrenamtlich. Ich arbeite nicht in der Moschee sozusagen.
Echt?
Und das ist nicht professionell, wie wir das machen. Gut, ich setze viel Energie ein und die Jugendlichen sind auch sehr motiviert, aber manchmal bei einem Anschlag fängt man von null an, weil auch die Gesellschaft sagt, naja, die positionieren sich nicht und man verliert die Motivation, weil die jungen Leute machen viel. Das wird in der Medienlandschaft nicht wahrgenommen leider, weil gute Nachrichten kommen ja nicht in die Presse so. Und was wir zum Beispiel als Beispiel in der Schädlik-Moschee machen seit einigen Jahren, erstmal außerhalb von der Präventionsarbeit, die wir ja eh machen durch die Aufklärungsarbeit, ist es so, dass wir letztes Jahr ein Riesenprojekt gemacht haben, wo wir Fachexperten aus England, Deutschland und anderen Ländern dann eingeladen haben, Muslime und Nicht-Muslime, die über Radikalität im Islam gesprochen, referiert haben und Workshops mit Schülern, also auch mit Jugendlichen, die geneigt waren zur Radikalität, auch Kontakte hatten dort. Das wurde jetzt zu einem großen Workshop, zu einem großen Projekt entwickelt, das 5 Jahre lang dauern soll und zwar auch finanziert vom Bundesministerium für Familie. Von Frau Schwesing, Schwesing heißt sie, glaube ich. Mhm. Und sie wird sogar auch da bei der Eröffnung sein des Projekts. Und da soll es darum gehen, um die Deradikalisierung von Jugendlichen. Die kommen zwar nicht in die Moschee, aber man kann Multiplikatoren ausbilden, man kann für die Eltern Clearingstelle einsetzen. Und das wird alles in unserer Moschee gemacht. Also schauen Sie sich das an von der Nähe.
Eine ganz persönliche Frage bei dir und in der Familie. Du hast ja gesagt, hast eine Frau und so. Wie geht's denn da bei euch zu Hause weiter, wenn ihr zum Beispiel jetzt von dem Anschlag Charlie Hebdo, ne, da war die ganze Welt zerstört, zerrüttet in dem, was man so denkt. Und dann denkt ihr euch wahrscheinlich auch, also zu 100%, das ist ganz schrecklich, aber auf der anderen Seite, oh nee, jetzt sind wieder wir, oder?
Viele Muslime haben übrigens nach dem 11. September 2001 ganz klar gesagt, wir müssen uns nicht distanzieren, weil es hat nichts mit uns zu tun. Wenn wir uns distanzieren, dann hat es den Anschein, dass wir doch irgendwie was damit zu tun hätten. Also distanzieren wir uns gar nicht. Das war so die Meinung auch vieler Moscheeverbände. Wir distanzieren uns nicht, weil Terrorismus hat eh keinen Platz in der Religion. Gewalt hat eh keinen Platz. Das hat sich dann in den letzten Jahren geändert, weil man immer mehr und mehr im Namen des Islams leider Gottes Gewaltakte macht und die Moscheen sich ja schon irgendwie positionieren müssen. Und da haben wir eben in den letzten Jahren mehr und mehr nach außen auch gewirkt und haben auch gesagt, wir nehmen eine Stellung, ganz klare Stellung, gegen jegliche Art von Gewalt. Es gab die Woche gegen Gewalt in Berlin. War ganz großes. Fast alle Moscheen haben mitgewirkt. Von den 80 Moscheen haben vielleicht 50 mitgewirkt. Das waren die großen Moscheen. Und das hat auch leider keiner gehört. Oder dass es eben auch Podiumsdiskussionen in den einzelnen Moscheen gab. Dass Vertreter eingeladen wurden. Dass wir Broschüren gemacht haben. Nicht nur gegen Gewalt, sondern auch gegen Ehrenmord, gegen Zwangsheirat. Da gibt's viele Aktionen. Und es gibt auch Projekte, die im Senat angesiedelt sind, wo es um Juden, Christen, Muslime geht, um Jugendliche geht, die gemeinsam agieren, die gemeinsam gegen Naturverschmutzung oder gegen Gewalt oder gegen sonstige Themen, was uns alle kümmert, auch sich einsetzen.
Ich habe gelesen, dass du in deiner Moschee einen Workshop oder ein Zusammentreffen geleitet hast von Homosexuellen.
Ja.
Waren das homosexuelle Muslime oder wie kam es dazu?
Es waren, glaube auch, also es gab mehrere Treffen eigentlich schon mit den Homosexuellen. Beim letzten Mal gab es keine, aber es gibt muslimische Homosexuelle, die schon bei uns waren auch und vielleicht auch sind, man weiß es ja nicht immer.
Mhm.
Aber beim letzten Mal waren es Homosexuelle von einem Völklinger Kreis, das ist eine Gewerkschaft für Schwule. Und die hatten eben auch das Interesse, über den Islam zu erfahren und auch bei uns Homophobie abzubauen, wie bei denen auch Islamophobie abzubauen, also Vorurteile ja. abzubauen. Und das hat auch gut funktioniert, das hat auch geklappt, das war überhaupt kein Problem.
Toll. Annika, vielen Dank für deinen okay. Anruf.
Danke
Mach's gut.
Auch.
Tschüss. 0331 70 97 110. Eine Viertelstunde haben wir noch. Könnt ihr anrufen und eure Fragen zum Islam stellen. Natürlich auch auf fritz.de und auf unserer Facebook-Seite. Das hat Bernd auch gemacht. Den würde nämlich interessieren, was der Koran oder Islam zur Gleichberechtigung aussagt.
Da gibt's eigentlich theologische Klarstellung im Koran. Da ist ein Vers, wo es heißt, wir erschufen den Menschen aus einer Seele und teilten ihnen dann in zwei, in Paare sozusagen. Das heißt, wir sind seelenverwandt. Die Frau ist also nicht aus der Rippe des Mannes erschaffen. Das ist tatsächlich eins der Unterschiede. Und auch, dass Männer und Frauen die guten Taten und die schlechten Taten, dass es gleich ist. Also egal, welche Tat man macht, ob Mann oder Frau, beide werden belohnt oder bei einer schlechten Tat eben bestraft bei Gott. Und dass Adam und Eva beide schuld sind daran, dass sie aus dem Paradies kommen, sozusagen vertrieben wurden und sie bereuen beide. Und dann ist wieder alles okay, deswegen gibt es auch keine Erbsünde zum Beispiel im Islam. Und dass Mann und Frau gleich wert sind, auch wenn sie nicht gleich sind. Da ist schon die Empfehlung, dass es eine Rollenverteilung gibt, dass zum Beispiel die Frau nicht auf dem Bau arbeiten sollte, aber arbeiten kann. Also es gibt Jobs, wo die Frau sozusagen arbeiten kann natürlich. Und dass es aber zum Beispiel mit der Erziehung auch einfach besser ist, wenn die Mutter dem Kind nahesteht. Das kann auch zwar der Vater, aber nicht so gut wie die Mutter. Und da gibt es schon bestimmte Rollen, vielleicht Meinungen. Aber dennoch ist die Wertigkeit von Mann und Frau gleich. Die Rechte der Frau sind sogar mehr als die Männer. Und die Männer haben mehr Pflichten, die sie zu erfüllen haben im religiösen Bereich.
Wie kannst du dir erklären, dass es trotzdem, wenn man an Islam denkt, immer ein bisschen um die Unterdrückung der Frau geht?
Das kann ich mir erklären durch Traditionen in erster Linie, aber auch da muss man sehen, dass die islamische Welt von Bosnien oder von Marokko bis nach Indonesien so vielfältig ist, dass es matriarchalische Strukturen auch in islamischen Gesellschaften gibt, was auch sehr oft vorkommt. Auch bei uns türkischen Familien denken wir immer, die Männer haben das letzte Wort. Dabei ist es meistens so, dass die Frauen das letzte Wort haben. Aber schön. Es ist tatsächlich, man muss es wirklich sehen und so wahrnehmen. Also manchmal denkt man, die Frau wird unterdrückt, weil sie ein Kopftuch trägt oder weil sie, weiß nicht, mehr Zeit mit der Familie oder mit dem Kind und der Mann ist eher draußen. Aber man muss es auch aus einer anderen Perspektive sehen, dass es vielleicht gar nicht so ist, dass die Frau sich das unbedingt wünscht, dass sie jetzt unbedingt an die Front gehen muss und unbedingt die Familie versorgen muss zum Beispiel. Mhm. Aber wenn es so wäre, die Gesellschaft kann sich so entwickeln, kann sein. Wenn es so wäre, würde der Islam diesen Platz auch da einräumen und sagen, das gibt es auch im Islam.
Okay. Hallo, Tom.
Jo, hallo, Tachchen.
Guten Tag, deine Frage.
Ja, erstmal danke, dass du, also nochmal zu den Vorrednern, danke, dass es das alles gibt. Meine Frage ist Koran. Zum Koran habe ich gehört, dass es eine alte und eine neue Version gibt. Die alte soll viel friedlicher oder friedliebender sein und die neue eher aggressiver und gewaltbereiter sein. Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht. Ich glaube, Da ist eine Verwechslung, dass man, also der Koran hat sich seit 1400 Jahren nicht geändert. Also so wie es, wir sagen ja, es wurde von Gott über Erzengel Gabriel herabgesandt zum Propheten und der hat das dann weitergelehrt. Aber seit 1400 Jahren gibt es eine sogenannte Exegese oder Hermeneutik über den Koran. Und tatsächlich sehen wir, dass in den ersten Jahrhunderten bei den ersten Muslimen, unsere Vorfahren oder die Urgemeinden sozusagen der Muslime, viel freier oder viel liberaler bei Interpretationen rangegangen sind, als wie man das teilweise heute im 20. Jahrhundert oder im 21. Jahrhundert macht, dass man dogmatischer versucht ranzugehen. Das ist der sogenannte Wahhabismus oder Salafismus, der sich sehr stark auch dadurch einfach, dass manche Länder Öllieferant sind und reich sind, sich sehr stark auch nach außen hin vielleicht diese Meinung transportieren nach außen. Und das ist eben eine Gefahr, die wir als Muslime auch sehen. Und da brauchen wir natürlich mehr Stimmen, die die alte, älteren Meinungen, die es gibt und schon immer gab bei den Muslimen, nämlich liberal, sagen wir mal liberale in Anführungsstrichen Meinungen, die diese neuen älteren Interpretationen vielleicht nochmal in unsere heutige Zeit einfach rüberbringen und das nochmal besprechen oder diskutieren.
Meine Frage, nächste Frage wäre, wenn das 1400 Jahre alt ist, der Koran, wo kommt denn diese Aggressivität her? Also ich meine, wenn ich zum Beispiel mit einem jüdischen Freund, das wurde schon mal angesprochen, mit einem jüdischen Freund durch Kreuzberg laufe oder Neukölln oder Wedding, gibt Ärger. Und ich denke mal, dass irgendein 16-jähriger Knirps nicht unbedingt ein Salafist ist oder 14 Jahre, aber böse Worte, böse Blicke, Anspucken, ja, brauche ich jetzt nicht alles wiederholen, ist ja bekannt. Also da hat man doch in der Hauptstadt doch in einigen Ecken schon Angst, wenn man da als Nicht-Moslem da durchläuft. Wo kommt denn diese Gewaltbereitschaft?
Ja, auch Muslime haben manchmal in einigen Ecken in Berlin Angst zu laufen. Meine Frau hat auch schon Drohungen bekommen mit Kopftuch, Beschimpfungen und auch Gewalt. Haben viele Frauen mit Kopftuch erfahren. Gerade bei Frauen sieht man das ja auch mit dem Kopftuch. Aber das Problem ist, dass viele Konflikte, die es in den Herkunftsländern gibt, einfach hierher importiert werden. Und das heißt, manchmal werden die durch Satellitenschüsseln importiert. Und es ist ja auch so, dass die islamische Welt, die ist ja auch sehr, wie gesagt, vielfältig. In einigen Ländern gibt es eben Gewalt durch die Diktaturen. Und wir müssen auch das aufklären und ehrlich eingestehen uns selber, dass das mit der europäischen Kolonialgeschichte auch zu tun hat. Warum es in diesen Ländern sehr oft Kriege, Bürgerkriege oder Diktaturen gab und warum eben auch der Westen sehr oft diese Länder, diese Diktaturen auch teilweise unterstützt und finanziert hat und eigentlich auch daran teil hatte, warum es eben Gewalt gibt, wenn man allein Irak oder Syrien auch nimmt oder andere Länder. Aber diese ganzen Konflikte rüberzutragen und dann im Namen des Islams zu agieren, ist natürlich für uns auch ein sehr großes Problem, wo wir einfach zu unseren Jugendlichen sagen, ihr zieht unsere Religion in den Dreck, wie ihr euch benimmt und dann auch noch im Namen des Islams. Und da ist das Problem, wir kommen aber auch nicht an die Jugendlichen ran. Manchmal vermittelt die Polizei und sagt, guck mal, in der Schule gibt's Konflikte, kannst du nicht als Moschee-Referent kommen und dort mal mit den Schülern sprechen. Da gibt's dann eben im Namen des Islams antisemitische Sprüche oder Antifrauensprüche. Und dann machen wir das und in dem Moment ist es auch gut, aber das sind keine langfristigen Projekte, die es leider gibt. Da brauchen wir tatsächlich mehr Netzwerkpartnerschaften, Polizei, Lehrerschaft, vielleicht Bezirk oder Jugendzentren, wo wir gemeinsam agieren, aber wo die Moschee ein sehr, sehr wichtiger Partner ist, weil da können die Jugendlichen, die im Namen des Islams ja denken, dass sie agieren, tatsächlich auch beeinflusst werden durch theologische Argumente.
Ja.
Also in dem Atemzug würde ich aber dann auch sagen, finde ich es traurig, was du sagtest, dass ihr euch distanziert von dem Radikalen, ja klar, also distanzieren oder nicht distanziert, so rum. Und weil die Salafisten, die Radikalen und so weiter, die ziehen natürlich den Islam sozusagen in Schmutz. Ich würde eher schön finden, wenn man sich das oder wenn sich die friedliebenden Muslime distanzieren und das aber auch auf die Füße stellen und sich hinstellen und sagen, das hat nichts mit dem Islam zu tun, wie der friedliebende Islam. Das war als Otto Normalverbraucher, der nicht irgendwie mit dem Islam was zu tun hat. Also man verliert langsam die Linie, was ist gut und was ist böse, wer ist gut und wer ist böse. Also die verschwimmt langsam, weil man ja nicht mehr weiß, wo wer wie wo ihr hingehört und so weiter. Also da würde ich schon schön finden, also ich persönlich würde es schön finden, wenn friedliebende Muslime halt auch zu, in Anführungsstrichen, bösen Muslimen sagen oder Salafisten sagen, Leute, so nicht.
Also soweit ich das verstanden habe, macht ihr das ja auch und man bekommt es dann aber in der Presse wieder nicht auf Tablett serviert, so wie die anderen Sachen. Tom, vielen Dank für deinen Anruf. Ich würde gerne noch alles mit Chrissy sprechen. Mach's gut, ja, tschüss.
Ja, danke, tschüss.
Hallo Chrissy.
Hallo.
25 Jahre jung aus Mitte. Deine Frage.
Ja, ich muss ein kleines bisschen ausholen, auch wenn nicht mehr so viel Zeit ist. Also ihr habt ja ganz viel drüber gesprochen, wie der Islam praktisch auf der Welt ist, also wie er praktiziert wird und mit anderen Religionen in Interaktion und so. Aber es ging halt eigentlich immer um die Realisierung auf Erden sozusagen. Also was heißt es direkt so für die Menschen? Und für mich, also ich interessiere mich sehr dafür, wie eigentlich Allah oder auch Mohammed dargestellt werden, weil ich kenne das halt nur, also ich bin ein bisschen katholisch erzogen worden, so nicht sehr, aber halt schon so, und da gibt es ja praktisch, also bildlich gesehen ist für mich Jesus ein Mann mit langen Haaren und Bart, und Gott ist eigentlich ein Licht, so, was halt auch auf vielen Bildern in christlichen Kirchen und so zu sehen ist, dass eben Gott als Licht dargestellt wird, der Heilige Geist als Taube oder so, und halt Jesus eben als dieser Mann mit Bart. So. Und ich denke, aus so Darstellungen heraus kommen dann später auch Missverständnisse zustande. So. Und auch mit den Mohammed-Karikaturen, die so einen riesigen so ein riesiges Problem dann dargestellt haben. Ich frage mich einfach, wie ist denn aus islamischer Sicht eine Darstellung möglich, egal ob jetzt per Schrift oder per Malen oder Musik, irgendwas so von Allah und von Mohammed?
Na, per Schrift gibt es das ja. Also der Name Allah und Mohammed, den Namen sieht man in jeder Moschee oder auch bei jedem irgendwie, manchmal wird das als Bild zu Hause benutzt oder so. Also die Schrift, die Kalligraphie dann. Aber viel wichtiger ist, genau, das ist ein Unterschied zum Katholizismus. Da sind wir dem Juden sehr ähnlich, dass wir sagen eben, es gibt keine Verbildlichung, weil der Mensch sich nicht an einem Bild sozusagen fixieren soll, sondern es geht um die gesamte Schöpfung, wo Gott ja mit seinen Namen wirkt und wo er ja andauernd aktiv ist. Das heißt, er ist überall. Deshalb brauche ich die Moschee als Raum nicht unbedingt, um mit Gott in Verbindung zu gehen. Die Moschee ist für die Gemeinschaft wichtig, dass man zusammenkommt mit anderen Menschen, aber an sich kann ich mit Gott überall sozusagen kommunizieren, wo er ist. Und der Prophet Mohammed kommt ja aus einer Zeit, wo es ganz viele Götzenanbeter gab und Statuen, Denkmäler angebetet wurden. Und er hat, es gibt einen Spruch, wo er sagt, also macht keine Bilder, Verbildlichung von mir, weil es geht nicht um mich. Es gäbe die Gefahr, gerade auch zu dieser Zeit, ihn auch zu vergöttern, aber es geht nicht um die Person, er ist nur jemand, der uns einen Weg zeigt. Es geht um Allah, es geht um Gott selbst, und deswegen hat man nicht empfohlen, von ihm Bilder zu malen. Aber es gibt Muslime, die auch den Propheten gemalt haben, also auch das gibt es, die in der islamischen Geschichte auch sehr bekannt sind, aber heute nicht mehr so beliebt sind sozusagen, weil man sehr dogmatisch teilweise rangeht. Es ist auch nicht empfohlen, Bilder vom Propheten zu malen. Wie gesagt, man weiß ja nicht genau, wie er aussah, und von daher spielt das keine so große Rolle, und es geht ja in erster Linie sozusagen um Gott, um Allah selber.
Chrissy, wir sind leider schon am Ende angekommen. Ich könnte noch 3 Stunden weiter mit euch quatschen zu dem Thema, aber haben keine Zeit mehr. Schön, dass du angerufen hast. Ein schönes verlängertes Wochenende für dich und alle anderen auch. Die ganze Stunde konntet ihr Ender Cetin, der auch im Vorstand der Schehidlik-Moschee in Neukölln arbeitet, Fragen stellen. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerade noch erfahren, vielen ehrenamtlich Dank. Hast du hier deine Zeit mit uns verbracht. Vielen Dank auch für die offenen Antworten. Und einer, nämlich Olli, der hat es ganz gut zusammengefasst. Mit diesen Worten würde ich dich gerne entlassen, lieber Ender. Der hat nämlich auf unserer Facebook-Seite geschrieben: Lieber Ender, selten jemanden erlebt, der so detailliert und vor allem verständlich den Brückenschlag zum Islam vollzogen hat. Du erklärst sehr gut und trägst professionell vor. Kannst du deinen Schülern nochmal erzählen, ne? In erster Linie beeindruckt mich deine Aussagekraft ohne Schnörkel und langes Überlegen. Vieles leuchtet mir nun besser ein als vorher. Es müsste mehr solche Religionssprecher wie dich geben. Gruß, Olli.
Vielen Dank an euch alle und vielen Dank an alle Fragenden und an das Kommentar auch. Vielen
Bis
Dank.
Bald. Ich würde sagen, das machen wir jetzt öfter mal. Da sind ja noch viele Fragen offen. Tonbandgerät heißt die Band, Sekundenstill der Song. Und heute Nachmittag bei den Radiofritzen am Nachmittag gibt's weiter um den Islam.
Fritz. Und das hört man.